wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Wir melden uns heute am 27. März 2023 aus dem Winter Wonderland. Wir sind eingeschneit. Andreas, du wirst überhaupt nicht mehr Herr der Schneemassen.
Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Ja, es ist tatsächlich so, der Schnee ist wirklich da und hat uns im Griff. Der Winter ist gerade wieder zurückgekommen. Allerdings liegt es bei den Temperaturen um die 0 Grad. Das heißt, wir gehen jetzt stramm auf den Frühling zu. Im Rahmen der Klimaerwärmung geht das ja jetzt besonders zügig. Wir haben ja immerhin schon Frühlinganfang. Und ja, es ist tatsächlich eine weiße, dicke Schneedecke. Letzte Nacht sind noch mal 10 Zentimeter dazugekommen. Eine wunderschöne Gegend und eine wunderschöne, ich sag mal, Atmosphäre, die wir hier erleben dürfen. Allerdings hat man das Gefühl, es geht schon wieder auf Weihnachten zu. Und ich denke, jetzt sollte erstmal der Sommer kommen.
Ja, bei uns läuft sowieso, ich glaube, irgendwie immer alles anders, als es sein sollte. Also ihr Lieben, wir haben an diesem Wochenende wieder eine große Erfahrung gemacht, denn eines schönen Morgens haben wir uns beide blöd angeguckt, als wir plötzlich zwei Hähne krähen hörten. Andreas, Cindy, die du gerettet hast hier in unser Gewächshaus, ist ein Hahn.
Offenbar ist es so, aber ich werde es noch ein bisschen beobachten. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Künstlerin, die einen Hahn nachmachen kann und eine Henne. Aber ich hoffe da noch. Ja, es ist wirklich verrückt. Wir hatten uns gewundert, als wir die Cindy, der Name sagt schon, dass wir sie weiblich eingeordnet hatten, wieder zu der anderen Truppe dazugegeben haben. Und sie hatte gleich wieder Verwundungen am Oberschenkel. Und das war natürlich doof. Und ja, jetzt macht das Ganze natürlich Sinn, weil nämlich Klaus vermutlich sein Revier verteidigt hat. Und jetzt müssen wir sehen, wie wir weiter vorgehen. Jetzt sitzt Cindy oder Cinder, ich weiß nicht, wie man das jetzt nun nennen soll. Wir müssen ja mittlerweile auch im Rahmen des gendermäßigen Daseins immer dabei sein. Also es ist wirklich eine eigenartige Situation, die wir hier zu klären haben.
Kurios, es ist wirklich kurios und man sieht es jetzt auch. Jetzt, wo man das Krähen gehört hat, sieht man auch, die hat eine ganz andere Gurgel, die ist nämlich viel ausgeprägter. Und die Hennen, die haben ein üblicherweise ausgeprägtes, fast eckiges Hinterteil, wo die Eier dann auch rauskommen. Und das ist bei Cinder auch nicht der Fall.
Ja, das ist offenbar so. Das hätten wir erkennen können, haben wir natürlich nicht in unserer Blauäugigkeit. Aber wir lernen momentan hier auf unserer kleinen Farm jeden Tag dazu.
Ja, und das ist das Spannende. Also man schärft ja auch den Blick, wobei ich uns zutraue, dass das wieder passieren kann. Ich weiß auch nicht, was die ganzen Hähne hier bei uns wollten. Inzwischen sind es jetzt 6 insgesamt gewesen, die wir hier hatten.
Aber wir haben sie, die wieder zurückgegeben. Wir wissen, dass sie alle wohlauf sind und sie sind bei wirklich Hühnerliebhabern, nochmal für die Tierschützer hier unter uns, genau wie der Cinder, die früher Cindy hieß. Also wir haben hier Transgender, wir sind voll im Trend. Also insofern ist es so, dass wenn die Cindy oder der Cinder wegkommt, natürlich auch wieder in liebevolle Hände, wo wir wissen, dass es ihm gut geht.
Ja, der Cinderellus.
Ja, genau, so ungefähr.
Oder so, Entschuldigung. Also wir fangen jetzt mal an, nachdem ihr hier wieder alles wisst von unserem Hühnerhof, und gucken mal mit euch gemeinsam nach Berlin. Dort hat ja der Volksentscheid gestern ein Ergebnis gebracht, das den fleißigen Klimaaktivisten so gar nicht gefällt, denn er ist abgelehnt worden. Also abgelehnt worden, dass die Klimapolitik in Berlin noch strenger wird und dass man ja das hohe Ziel hatte, bis 2030 CO2-neutral zu werden. Andreas, da habe ich mich gefragt, jetzt mal ganz ehrlich, wenn man CO2-neutral sein will, dann darf man ja weder atmen noch pupsen.
Nein, CO2-neutral bedeutet, dass man nicht mehr CO2 ausstößt, als man selbst eben produziert durch die Pflanzen. Allerdings könnte man das Problem relativ schnell lösen, indem man zum Beispiel dafür sorgt, dass in Brasilien oder in anderen großen Urwaldgebieten nicht so viel Wald abgeholzt wird. Ich denke zum Beispiel das Balsaholz, was in den Flügeln von Windkraftanlagen drin ist, dafür werden ja auch die Tropenwälder abgeholzt. Das ist den meisten überhaupt nicht bewusst. Aber an der Stelle geht man natürlich nicht ran, sondern es geht natürlich letztlich um die Agenda, die dahinter steht, was die Klimaaktivisten offenbar überhaupt nicht verstanden haben. Das erkennt man deutlich, denn sie scheinen überzeugt von dem zu sein, was sie tun. Aber es geht letztendlich um die Einschränkung der Rechte, der Freiheit der Menschen. Das ist der Punkt.
Ja, und wir sehen ja bei uns, also in Deutschland und Mitteleuropa, werden die Wälder eher abgeholzt. Da wird nichts neu gepflanzt. Dazu hat sich übrigens auch der Weltherausgeber Stefan Aust gerade wieder geäußert, der seit vielen Jahren gegen die Windräder ist und auch kämpft, um ehrlich zu sein, sogar noch als er Spiegelchef war, kann ich mich erinnern, dass er sich da ganz ordentlich mit den Grünen angelegt hatte. Und die haben sich ganz offensichtlich, so sagt er, von Naturschutz und Artenschutz verabschiedet. Sie sind dabei, die Umwelt und die Landschaft massiv zu zerstören mit diesen Windrädern, von denen wir wissen, wie wenig, wie du es gerade gesagt hast, wie wenig umweltfreundlich sie sind. Stefan Aust bezeichnet das als totalen Irrweg. Und wenn man sich ansieht, Andreas, dieser wunderschöne Reinhardswald, der Märchenwald, 120.000 Bäume fallen gerade diesem Irrsinn zum Opfer.
Ja, also da hatte ich schon die ein oder andere Träne in meinen Augen, weil ich mit dem Reinhardswald auch persönlich für mich viel verbinde. Als kleiner Junge in der Schule waren wir auf Klassenfahrt im Reinhardswald. Und ich muss ehrlich sagen, es hat mich wirklich berührt, dieser Wald, diese uralten, knochigen Bäume. Und die fallen jetzt zum Opfer, um die Windspargel dorthin zu stellen, die eine der schlechtesten Wirkungsgrade haben, die man sich überhaupt vorstellen kann, wenn man die gesamte Kette mit reinrechnet, vor allem eben halt die nicht kontinuierliche Stromversorgung, die da rauskommen soll, die ständig wieder mit anderen Aggregaten wie Kohlekraft und so weiter ausgeglichen werden müssen. Wenn man das alles reinbringt, ist es ein einziges Fiasko und eine reine Umweltverschandelung und auch Umweltverschmutzung.
Inzwischen mehren sich die Kritiker dieses Kipppunktes, dieser Kipppunkte-Theorie. Die Welt macht viel dazu, veröffentlicht viele gegenteilige Experten-Statements. Und man kann nur hoffen, dass rechtzeitig, bevor wirklich der Wahnsinn komplett um sich gegriffen hat, da noch einiges passiert. Aber Andreas, wie man das jetzt hier sieht in Berlin zum Beispiel. Also, die haben mehr Stimmen bekommen, diese Klimaaktivisten, als Gegner, nämlich 442.210 Wahlberechtigte votierten für das Anliegen, 423.418 stimmten dagegen. Aber um die schärferen Klimaziele zu beschließen, hätten mindestens 25% der Wahlberechtigten dafür stimmen müssen. Und das wären dann wiederum 608.000 Ja-Stimmen gewesen. Das ist trotzdem knapp ausgegangen.
Naja, nicht wirklich, weil wir müssen sehen, dass nur 35% der Wahlberechtigten überhaupt zur Urne gelaufen sind. Das ist wichtig. Und das zeigt, wie wenig das Interesse überhaupt dort vorherrscht an diesen Dingen und den meisten das egal ist oder sie sind Gegner. Wenn wir aber wissen, dass die Klimaaktivisten eben halt alle sehr aktiv sind und dass sie den größten Teil natürlich auch ausmachen derjenigen, die überhaupt zur Wahl gegangen sind. Denn diejenigen, die dagegen sind, sind oft einfach gar nicht hingegangen, während die, die dafür sind, natürlich alle hingegangen sind und alle ihr Kreuzchen gemacht haben mit ihrem aktivistischen Hintergrund. Wenn wir das nochmal bereinigen, dann können wir feststellen, dann sind ja diese tatsächlichen Ja-Stimmen, die jetzt bei 17,5% der Wahlberechtigten insgesamt liegen, noch weit drunter anzuordnen. Und das zeigt, dass hier eine Agenda am Werk ist. Was mich so interessiert daran ist, dass wie viele Gelder dort auch aus USA eingeflossen sind in diese Organisation und wie wenig das dann doch gewirkt hat.
Es ist einiges los in Deutschland. Die Kleber sind überall. Es gibt inzwischen aber auch wütende Gegenwehr. Heute hatten wir ein Video eingestellt, wo die Klimakleber sich beschwert hatten über die Autofahrer, die da im Stau stehen mussten, weil die Klimakleber sich auf die Straße geklebt hatten. Und die Autofahrer fingen jetzt an mit einem Hubkonzert. Und daraufhin kamen die Klimakleber zu den Autofahrern und haben gesagt, hört auf damit, das ist Körperverletzung, woraufhin das Gehupe noch lauter wurde.
Ja, ich meine, was will man denn da jetzt erwarten? Die Spaltung ist in vollem Gange und wer wirklich mehr oder weniger den Klebstoff erst schnüffelt und sich dann an den Boden heftet, der darf sich nicht wundern, wenn dagegen dann natürlich auch angegangen wird. Und wenn die Leute dann hupen, weil sie eine gewisse Gefährdung sehen, ist es übrigens ihr gutes Recht zu hupen. Das machen sie ja nicht, um die Klimakleber zu schädigen, sondern um auf die Gefahrenlage hinzuweisen. Und da hupt man ja. Dafür sind die nämlich da, diese Hupen. Immer schön hupen und auf die Gefahr hinweisen.
Also es ist ja so, wenn ein Staat gegen solche Störaktionen wäre, dann wäre es ein einfaches, das Polizeipersonal anzuweisen, was sie zu tun hätten. Ist aber offenbar nicht so. Und dafür ist eben einfach die Regierung in Deutschland viel zu grün, als dass sie dagegen durchgreifen wollte. Weswegen natürlich auch solche Aktionen weiterhin zulässig sind. Und wie du richtig sagst, die Spaltung zwischen den Bevölkerungsgruppen vorantreiben.
Also man sollte ganz einfach diesen Klimaaktivisten oder diesen Klimaextremisten, denn sie verstoßen ja gegen Recht und Gesetz und damit sind sie nicht als radikal, nicht als Aktivisten, sondern als Extremisten, das ist die Vorstufe vom Terroristen eben halt zuzuordnen. Und ich würde zum Beispiel eher dazu plädieren, wenn Leute sich dort irgendwie festkleben und wenn es nicht unbedingt wichtig ist, sie einfach dort kleben zu lassen und die Autos umzuleiten und sich einfach um diese Klimaleute überhaupt nicht mehr zu kümmern. Wenn ich sehe, mit wie viel liebevollem Einsatz die Polizei mit irgendwelchen Ölen versucht, die da von der Straße wieder wegzukratzen, ganz ehrlich jetzt, das gibt ja noch mehr Aufmerksamkeit. Einfach kleben lassen und gut. Nicht alle Punkte sind neuralgisch so wichtig, als dass man sie nicht kleben lassen könnte. Spätestens wenn es regnet, wenn es schneit und so weiter, haben sie relativ schnell auch die Schnauze voll.
Sprach Polizeioberdirektor Andreas Popp, der hier seine persönliche Meinung geäußert hat. Und die Junge Freiheit, die hat einen Riesenpost gemacht mit verschiedenen Beschwerden, frustrierten Kommentaren zu diesem Klimaentscheid. Also es sind sehr viele Linke und Grüne dabei, die also allen, die einen SUV fahren, Vorhaltungen machen und wütend sind. Es ist wirklich offenbar sehr geeignet als Spaltthema. Und auch der Fernsehmoderator der ARD, der Monitor-Moderator Georg Restle, der ja politisch verantwortlich ist für diese Sendung, auch der hat sich gemeldet und hat politisch doch sehr klar Stellung bezogen. Und zwar hat er geschrieben, wenn irgendwer in ein paar Jahrzehnten fragt, warum das Thema Klimawandel in Deutschland nicht ernst genug genommen wurde, sollte man auf das johlende Gefeixe derer verweisen, die heute das Scheitern des Klimavolksentscheids in Berlin feiern.
Interessanterweise ist es feiert überhaupt keiner, denn man sollte vielleicht einfach mal zugrunde legen, dass es Kommentare gibt, zum Beispiel vom Eike-Institut, die mal ganz klar die Klimasituation, die Klimareligion des IPCC, nochmal, der IPCC ist keine unabhängige wissenschaftliche Organisation, die den Klimawandel untersuchen soll, sondern sie soll vorrangig den menschengemachten Klimawandel beweisen. Und dazu werden solche Dinge erfunden, wie das mit den Kipppunkten, was selbst die Welt mittlerweile ad acta gelegt hat und gesagt, das ist unwissenschaftlich und unseriös. Diese Kipppunkte gibt es in dieser Form gar nicht. Das heißt, sie sind zumindest nicht nachweisbar. Und jetzt kann man sagen, aha, wenn es nicht nachweisbar ist, dann heißt es trotzdem, dass es das sein kann, ja. Aber man kann grundsätzlich wissenschaftlich nicht beweisen, dass es etwas nicht gibt. Also gibt es immer noch den Positivbeweis zu erbringen und der ist definitiv nicht erbracht worden, weil es mangelhaft und dilettantisch wissenschaftlich oder religiös motiviert aufgebaut wurde.
Ja, und in dem Fokus ist der Klimaforscher Mujib Latif befragt worden, der ja immer gewarnt hat vor der Klimaerwärmung. Und der hat etwas sehr Erstaunliches nun zu Protokoll gegeben, nämlich er sagt, es sei ausgeschlossen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Also man fragt sich, woher dieser Klimawandel, wollte ich gerade sagen, dieser Sinneswandel bei ihm kommt. Er wird also gefragt, dass in der Klimaforschung ja die Forscher von Kipppunkten sprechen. Haben wir letzte Woche auch viel drüber gesprochen, über die Weltartikel, wo der wissenschaftliche Leiter Axel Bojanowski ja ganz klar die Entstehung dieser sogenannten Kipppunkte geschildert hatte. Und diese Kipppunkttheorie ist ja überhaupt die Grundlage für diese Klimawandelpolitik. Und der Herr Latif ist gefragt worden, was ist denn jetzt mit diesen kritischen Grenzwerten? Und es komme doch die Kritik auf, das Konzept der Kipppunkte sei wissenschaftlich nicht haltbar und im Endeffekt eine Erfindung. Stimmt das? Fragt der Fokus. Und Herr Latif sagt, nein, das stimmt nicht. Das Konzept der Kipppunkte ist in der Wissenschaft etabliert. Die Frage, die sich stellt, ist, inwieweit man dieses Konzept auf das Klima anwenden kann. Das ist die eigentliche Frage, nicht ob es überhaupt Kipppunkte in der Natur gibt.
Klar. Natürlich gibt es Kipppunkte in der Natur, aber darum geht es nicht. Es geht eben halt um die wissenschaftliche falsche Anwendung dieser Kipppunkte für ein Thema, wo es eben halt nicht nachweisbar ist. So einfach ist das Ganze und damit ist es widerlegt. Und eins ist klar, wenn Latif sagt, dass diese 1,5 Grad sowieso nicht zu verhindern sind, ja natürlich nicht. Wenn wir wissen, dass der weitaus größte Teil, ich glaube über 70% der sogenannten Treibhausgase ganz einfacher Wasserdampf sind, die natürlich aus den Meeren herausdampfen. Und wenn wir uns ansehen, die vielen Vulkane, denken wir mal an Chile, wie viele hunderte von Vulkanen es dort gibt, die permanent diese Ausstöße haben, da ist dieser mikroskopisch kleine Teil, selbst der Weltindustrie, der wirklich klein ist dagegen, natürlich kein relevanter Faktor, um das zu verändern, weil es sind eben ganz natürliche Klimaverschiebungen, wie sie immer wieder vorkommen und sich auch wieder ins Gegenteil verkehren. Es wird auch automatisch wieder kühler.
Ja, also er sagt, dieser Herr Latif, der ja ordentlich mitgetrommelt hatte immer, er sagt also, dass es zwar in der Vergangenheit schon beobachtet wurde, dass es radikale Klimaänderungen gegeben hat in den zurückliegenden Jahrhunderten und Jahrtausenden. Und er sagt, es ist aber völlig unklar, ab welcher kritischen Erwärmung solche Kipppunkte ausgelöst werden. Diese Unsicherheit, wörtliches Zitat, wird in der Öffentlichkeit kaum kommuniziert. Wenn ich von bestimmten Leuten höre, bei 1,5 Grad ist alles vorbei und so weiter, das kann man behaupten, es ist aber wissenschaftlich nicht belegt. Seriös, so Latif, kann man nicht sagen, wann tatsächlich solche kritischen Schwellen überschritten werden. Ob bei 1,5 Grad oder bei 2 Grad oder erst bei 3 Grad. Man weiß es nicht. Aber das ist das beste Argument dafür, die Erderwärmung, soweit es geht, zu begrenzen. Also das heißt mit anderen Worten, Andreas, es scheint in der Berichterstattung, auch was die Statements der sogenannten Experten angeht, auch einen Kipppunkt zu geben, der überschritten wurde.
Ja, ich glaube auch, dass er jetzt selbst einem Kipppunkt unterliegt, weil er langsam merkt, dass diese Religion so in dieser Form nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Und das ist auch logisch. Wenn wir wissen, dass Eis nicht nur bei Wärme schmilzt, sondern auch bei Druck, dann wissen wir auch, dass wenn wir die thermischen Gesetze bekommen, dass wenn dieser sogenannte Kipppunkt überschritten ist, dass er sich automatisch wieder zurückkippt. Es gibt nämlich diesen Kipppunkt vermutlich gar nicht, weil dann nämlich plötzlich, wenn es zu warm wird, automatisch der Schnee wieder mehr wird. Weil Schnee kann nicht bei Kälte entstehen, sondern bei Wärme. Und das Hauptproblem liegt darin, dass wir in den grundphysikalischen im Know-how völlig unterbemittelt sind. Das ist das Hauptproblem, was ich immer wieder sehe. Wir glauben immer, 0 Grad ist eine Grenze und unter 0 Grad ist kalt und über 0 Grad ist warm. So einfach kann man es sich nicht machen. Diese Einteilung haben wir nur für die Menschen gemacht, damit wir etwas haben zur Orientierung. Und die 0 Grad hat man willkürlich festgelegt, weil man bei 0 Grad in einer bestimmten Situation Eis anfängt oder Wasser anfängt zu frieren, wird zu Eis. Und diesen Zustand hat man jetzt quasi als eine Grenze genommen. Die ist aber menschlich gemacht, nicht von der Natur. In der Natur gibt es quasi nur eine Grundtemperatur, die ist minus 273 Grad. Das ist der absolute Nullpunkt. Und alles, was über minus 273 ist, zum Beispiel minus 272, ist bereits ein Grad Wärme, weil nämlich Kälte die Abstinenz von Wärme ist. Wenn wir diese physikalischen Grundlagen wieder haben und uns dann auf dieser Ebene weiter bewegen, haben wir in nicht einmal einer Stunde das Ganze verstanden, was da läuft. Und da können die ganzen IPCC-Wissenschaftler machen, was sie wollen. Da wird es dann irgendwann eng.
Danke, Herr Professor Dr. Andreas Popp. Andreas, du bist froh, dass du hier in der Wildnis lebst mit deinen Hühnern und deiner lieben Frau, während ja in Deutschland gestreikt wird und das ganze Leben auf den Kopf gestellt wird. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon mitbekommt, denn wer jetzt nicht aus dem Haus muss oder nur zum Einkaufen gehen muss, der merkt davon nichts. Aber wer auf Reisen ist, von uns sind einige Freunde auf Reisen und die dürfen alle ihre Pläne ändern. Du kannst natürlich auch nicht, wenn du einen Flug buchst, 3 oder 4 Wochen vorher, kannst du nicht ahnen, dass das nun genau der Zeitpunkt sein wird, wenn die Gewerkschaften anfangen zu streiken. Und es ist wohl das, was Deutschland jetzt erlebt, ein Generalstreik neuer Dimensionen. Auf den ersten Blick, schreibt Focus, sieht alles ganz normal aus. Der Bäcker backt, der Lehrer lehrt, der Händler handelt. Die einzelnen Organe der Volkswirtschaft funktionieren also noch. Aber die Blutbahn zwischen diesen Organen, die Mobilitätsinfrastruktur des Landes, wird heute vorsätzlich verklumpt. Das Flugzeug fliegt nicht, die Eisenbahn und der Nahverkehrsbus stehen im Depot. An den Schleusen der Wasserstraßen wird nicht geschleust. Im Hamburger Hafen wird nichts verladen. 20 Schiffe liegen da und warten auf Abfertigung. Tja, das sind 100.000 Streikende, die heute dafür sorgen, dass nichts mehr geht. Ist das tatsächlich der Anbruch einer neuen Ära?
Naja, das gehört eigentlich mit zur angebrochenen Ära, die ja bereits läuft. Wir sehen ja, wie die großen Konzerne mehr oder weniger gegen ihre eigenen Interessen verstoßen, wenn man mal genau beobachtet, was sie machen, indem sie diese wirkliche zum Beispiel Klimareligion und diese ganzen WEF-Vorgaben, die ganze künstliche Intelligenz, diese Übernahme der Lebensmittelkonzerne in die Lebensmittelproduktion und so weiter, also diese Zentralisierung von dem Ganzen, dass das mittlerweile Dimensionen hat und jetzt hat man eben halt die Gewerkschaften mit dazu eingekauft. Also was da dargestellt wird, wir vertreten die Interessen der Arbeitnehmer, das kann man schlicht und ergreifend ad acta legen, weil das stimmt natürlich nicht, sondern es gehört mittlerweile so wirklich so sicher wie das Amen in der Kirche mit zum großen Spiel. Würden die Gewerkschaften sich für ihre Mitarbeiter, für die arbeitende Bevölkerung interessieren, dann wären sie vor 3 Jahren schon auf die Barrikaden gegangen, spätestens bei dem Hammer-and-Dance-Papier, worauf man dann Maßnahmen ergriffen hat, die die Wirtschaft dermaßen geschädigt hat und Millionen und Abermillionen Arbeitslose produziert hat und zusätzlich auch noch Tote produziert hat, die dazukommen auf allen möglichen Wegen, von der Einsamkeit über Corona bis hin zur Impfung, was auch immer. Da hätte man reagieren können, das hat man nicht. Und aus diesem Grunde ist es für mich ganz klar, es gehört zum Spiel.
Ja, es gibt ja auch viele Meldungen, dass die großen Gewerkschaftsführer nicht nur Deutschlands, sondern anderer Länder sich auch die Türe in die Hand geben beim WEF in Davos. Jetzt ist natürlich die Frage, könnte es sein, ich spekuliere natürlich nur, ob ganz andere Pläne, nämlich die, die Klaus Schwab schon 2020 verkündet hat in seinem Buch The Great Reset, damit umgesetzt werden, dass alles stillsteht, dass die Lieferketten blockieren, dass Länder lahmgelegt werden, dass Spaltungen stattfinden, dass Unruhen auf die Straßen getrieben werden. Würdest du das für möglich halten?
Also ich habe eines wirklich so gelernt und ich bin es auch manchmal satt, so immer in dieser Political Correctness zu bleiben. Ich habe festgestellt, ob das CEOs sind oder die großen Gewerkschaftsbosse, alle, die in führenden Positionen sind, sind offenbar käuflich.
Fast alle.
Okay, fast alle. Diejenigen, die nicht käuflich sind, die sind noch nicht ausgewechselt, richtig. Aber daran arbeitet man aus meiner Sicht und ich kann das einfach nicht mehr anders argumentieren. Denn ich meine, wenn das Bild so klar vor uns liegt und nur noch eine ganz dünne Nebelschicht darüber liegt, da kann ich doch nicht sagen nach dem Motto, ich will das Bild erst dann beschreiben, wenn auch wirklich jeder kleinste, noch so dünne Nebel endlich verzogen ist, um es dann 100%ig argumentieren zu können. Wir erkennen doch, in welche Richtung es geht.
Es geht ja noch in eine ganz andere Richtung. Das kommt bei allem, was jetzt passiert, dazu. Und das beschreibt Gabor Steingart im Fokus, nämlich, was meint er denn mit dem Anbruch einer neuen Zeit? Er sagt, der demografische Wandel, der hat die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt so richtig jetzt durcheinander gebracht. Die Angst vor dem Gespenst der Arbeitslosigkeit ist verschwunden. Heute fürchten sich nicht mehr die Arbeitnehmer, sondern die Arbeitgeber, und zwar vor der Leere im Büro, in der Fabrik, in der Abfertigungshalle, ausgelöst durch den chronisch gewordenen Arbeitskräftemangel.
Naja, und jetzt muss man einfach mal sehen, wo dieser Arbeitskräftemangel wirklich geblieben ist. Denn die geburtenstarken Jahrgänge beginnen ja gerade erst in die Rente zu gehen. Einige sind es schon. Der große Brocken kommt aber eigentlich noch. Und man fragt sich überhaupt, ich glaube, dass viele Leute sogar noch arbeiten würden, gerade die Älteren unserer Generation, wenn sie etwas eine ordentliche Aufgabe hätten. Aber es gibt ja auch keine angemessen gut bezahlte Arbeit. Und die jungen Leute, frage ich mich auch, wo die geblieben sind. Wir haben unheimlich viele Einwanderer, angeblich Fachpersonal, was einwandert. Da gibt es offenbar auch nicht so die entsprechenden Lösungen zu bewerkstelligen. Das erkennt man auch ganz deutlich. Dann sehen wir, dass viele Menschen gestorben sind, junger Leute. Ich habe gerade mit einem Bestatter gesprochen aus Deutschland, ein sehr großes Bestattungsinstitut, die mit ganz vielen anderen Bestattern zusammenhängen und auch heimlich oder genau genommen unheimlich Statistiken anlegen. Und man stellt fest, dass da eben extreme Übersterblichkeiten sind, die auch kaum kommuniziert werden. Und das bei den Menschen, die eigentlich im arbeitsfähigen Alter sind. Also wir dürfen das nicht außer Acht lassen, dass wir Übersterblichkeiten von 25-50% haben, die man von mir aus den sogenannten Long-Covid zuschreibt, aber in Wirklichkeit ist es auf jeden Fall so, dass es stattfindet.
Es gibt ja auch eine hohe Abwanderungsrate, also es gibt Zahlen, die verlässlich sind, die weit über 1 Million im letzten Jahr liegen, dass nämlich durchaus tatkräftige Menschen das Land verlassen haben, um woanders ihr Glück zu suchen, weil sie schlichtweg die Nase voll haben von all den Vorschriften, die man ihnen macht.
Naja, wir sehen das hier bei uns zum Beispiel, wie viele deutsche Ingenieure und Ärzte und was auch immer hier sind mittlerweile und die eigentlich in Deutschland gebraucht werden könnten, die im arbeitsfähigen Alter sind, aber einfach sagen, ich mache das einfach nicht mehr. Da mache ich lieber mein Homeoffice hier in Kanada und führe mein Unternehmen eben halt von hier aus. Das findet man schon. Und die Gelder, die versteuert werden, gehen eben nicht mehr nach Deutschland. Das heißt, der Arbeitskräfteabfluss ist weit größer als der Arbeitskräftezufluss in Deutschland. Auch wenn mehr Menschen zukommen als abfließen, das mag ja sein, aber es geht um die Arbeitskräfte.
Aber wir haben natürlich eine demografische Krise trotz allem, und zwar seit Ende der 60er Jahre. Auch hier können wir ganz bestimmte politische Strategien sehen, dass wirklich auch vorsätzlich der Geburtenschwund herbeigeführt wurde durch den Feminismus, durch das, tatsächlich kann man auch sagen, das Schlechtreden der Kinder und wirklich eine Art Kinderfeindlichkeit in Deutschland. Es gibt ja jetzt, das haben wir gestern eingestellt, Vorstöße von Politikern oder Frauenpolitikerinnen, die sagen, also man sollte nicht mehr heiraten, man sollte keine Kinder mehr bekommen. Das ist ja ein Trend, Andreas, der führt ganz zweifellos in nur eine Richtung, nämlich in Richtung Aussterben. Das heißt, die neben all den Punkten, die du gerade genannt hast, ja, die Spritze spielt ja auch eine wichtige Rolle, sind wir aber auch, wie Erich Fromm es schon in den 60er Jahren gesagt hat, eine Gesellschaft nicht mehr des Lebens, sondern eigentlich des Sterbens geworden.
Naja, also ich bin da immer so ein bisschen gespaltener Meinung. Das stimmt schon auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, die Welt leidet nicht an einer Unterbevölkerung, sondern es geht mir vor allem darum, wenn dann beispielsweise durch entsprechende Industrialisierung, Bildung und so weiter, die Nachkommen etwas weniger werden durch also die entsprechenden Einflüsse, dann geht es natürlich auch darum, dass die Alten, die irgendwann dann kopflastig werden, versorgt sind. Und aus diesem Grunde war es ja so, dass in den 70er Jahren, 80er Jahren unglaublich viel Gelder von den aktiven Arbeitenden, das sind nämlich die geburtenstarken Jahrgänge, in die Sozialsysteme eingetragen und eingezahlt wurden. Und ich weiß, dass ich damals schon in den 80er Jahren beteiligt war an mathematischen Gutachten, wissenschaftlich. Wir haben damals die Gutachten gestellt, wie diese Alterspyramide auf dem Kopf steht und irgendwann genau zu diesen Schwierigkeiten führt, wo sie jetzt gerade zu erkennen ist. Das ist überhaupt nicht neu. Die Politik war aber damals genauso ignorant wie heute und hat die Gelder, die dort eingezahlt wurden, widerrechtlich für irgendwelche Wahlkampf, Geschenke nach rausgeballert, nach dem Motto, als gäbe es kein Morgen. Und ich habe festgestellt, die Kaste der Politiker und deren ethische Grundhaltung hat sich bis heute nicht verändert. Und das, was wir heute erleben, liegt in der Ursache durch die mangelhafte Bearbeitung einer dilettantischen Politik in den 80er Jahren. Und da sind auch die Politiker bei, deren Namen hochklingen, ich will keine nennen, aber die letztendlich es mitgetragen haben. Denn die Auswirkung zeigt sich manchmal sehr viel später.
Die Renten sind sicher. Andreas, aber du müsstest vielleicht noch mal eine Sache hier näher erklären. Dieser Bestatter, mit dem du dich neulich unterhalten hast, da durfte ich ja auch ein bisschen mithören, der hatte noch etwas sehr Interessantes berichtet, nämlich, dass diese Übersterblichkeitszahlen rasant steigen, aber zwischendurch stoppen.
Ja, das ist sehr interessant, aber jetzt kommen wir in den Bereich einer Verschwörungstheorie, das möchte ich auch gern so nennen, bloß was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Verschwörungstheorie und der Wahrheit? Ich glaube, das sind ungefähr mittlerweile 12 Monate Unterschied, mehr nicht. Okay, also wir haben uns darüber unterhalten und er hat gesagt, wirklich im Dezember hatten sie eine Übersterblichkeit von über 50% gegenüber der Normalgrößenordnung, sodass man auf ein Jahr rückgerechnet im arithmetischen Mittel, also alle Toten gezählt, geteilt durch 12 Monate, auf 25% Übersterblichkeit kam. Aber was auffällig war, dass es regelrechte Schübe gibt, als ob jemand die Todesfallraten hochdrehen kann, wie an einem Lautstärkeregler oder wieder runterdrehen kann. Und wir fragten uns, woran das liegen kann. Und dann kamen natürlich sofort die Spekulationen mit Graphen, das ja in den mRNA drin sein soll, dann auch Graphen, was in bestimmten neuen Nahrungsmitteln, die mit den Insekten entsprechend gefüttert und aufgebaut werden sollen, dass auch da Graphen mit drin sein soll. Und dieses Graphen also interessanterweise auf die 5G-Strahlung anspringt. Und ich sag mal, wenn es das denn gäbe, reine Verschwörungstheorie, dass man per Knopfdruck 5G anschalten kann und kann damit beispielsweise etwas erzeugen bei den Menschen, was vielleicht zu einer erhöhten Todesfallrate führt und beim Abschalten entsprechend eben das Ganze wieder unterbricht. Und das ist natürlich eine völlig wilde Verschwörungstheorie, ideal für einen Science-Fiction-Film. Aber ich wollte es einfach mal gesagt haben. Sowas wird auch diskutiert, und zwar das bei gestandenen Bestattungsunternehmen großer Couleur.
Gut, ich meine, wenn die Zahlen einfach auch so auffällig sich verändern, dann kommt man natürlich ins Nachdenken, was könnte das bedeuten. Aber wir wollen das Thema an dieser Stelle stoppen, werden es einfach weiter beobachten. Es gibt viele Untersuchungen gerade in dieser Richtung derzeit, so wie ja auch viele impfgeschädigte Fälle jetzt ans Tageslicht kommen, aufgeklärt werden sollen. Ja, ich habe fast den Eindruck, dass jetzt alles ans Licht der Öffentlichkeit muss. Gleichzeitig wächst natürlich auch schon wieder die Besorgnis, was kommt da demnächst, wenn die WHO es eventuell schaffen sollte, die Pläne durchzusetzen, dass sie weltweit das Sagen über Maßnahmen oder Pandemien haben könnte, wenn ein angeblich neues Virus ausbricht. Da sind wir übrigens dran an dem Thema. Da werden wir euch in der nächsten Zeit auch informieren, wie weit diese Pläne gediehen sind.
Also wir werden auf jeden Fall dranbleiben, und ich habe da jetzt auch so ein bisschen den Punkt jetzt erreicht, wo ich es zulasse. Bisher habe ich das alles noch an den Rand geschoben, weil das für mich zu weit weg war. Mittlerweile ist es so, dass ich in Erwägung ziehe, dass kontaminierte Nahrungsmittel, kontaminierte, ich sage mal, Impfstoffe, die man so nennt, mit Materialien ohne weiteres auf bestimmte Strahlen ansprechen können. Und dieses werden wir mit Sicherheit genau beobachten. Und interessanterweise kann man das eben halt bei Bestattern sehr gut beobachten, weil wenn die jetzt plötzlich eine extreme Sterbewelle haben, dementsprechend ihre Mitarbeiter ausrichten, weil sie davon ausgehen, dass es so weitergeht, und plötzlich reißt es von einem Tag auf den anderen ab für 4 Wochen und dann fängt es auf den Tag wieder irgendwie an, dann sind das schon beeindruckende Zufälligkeiten.
Genau. Wir bleiben dran, ihr Lieben. Bislang ist alles böse Verschwörung. So, nächstes Thema. Wir haben also diesen riesen Tarifkampf in Deutschland. Alles ist lahmgelegt. Wir werden wahrscheinlich am Mittwoch noch ein bisschen die Nachwehen besprechen. Jetzt im Moment stecken viele Leute in Reiseproblemen drin. Und nochmal, es scheint ja offenbar auch so zu sein, dass das mehr oder weniger den Leuten zugemutet werden soll. Denn das ist ja wiederum das, was unsere grünen Klimaaktivisten sich so sehnlich wünschen, die vielfach auch aus amerikanischen Thinktanks bezahlt werden, dass die Menschen überhaupt nicht mehr reisen und dass sie am liebsten in den Smart Cities leben, also den 15-Minuten-Städten, wo sie alles zu Fuß machen können, wo keine Autos erlaubt sind und wo die Supermärkte digital überwacht sind und mehr oder weniger kein Geld mehr fließt, sondern man geht in den Supermarkt, geht wieder raus, hat sich alles geholt, was man brauchte, ohne bezahlen zu müssen. Denn die Kameras, die haben alles aufgenommen. Das sind tatsächlich die Gruselpläne dieser Leute. Und das dürfen wir auch bei allen Entwicklungen nicht aus dem Auge lassen. Und jeder Einzelne kann auch entweder mitmachen oder kann eben auch sich dagegen entscheiden, diese Angebote, die alle über QR-Code angeboten werden, ja, auszuschlagen.
Ja, es ist schon wirklich mittlerweile eine Pflicht der Naturgesetze, dem auch zu widerstehen. Wir merken, wie die Menschheit regelrecht abgekocht wird. So empfinde ich das. Ich glaube, wenn wir jetzt uns zurückbeamen könnten, nur ins Jahr 2019, und zwar im März, also heute vor 4 Jahren. Ich glaube, wir würden erschrecken, wie anders sich die Welt angefühlt hatte, obwohl zu der Zeit auch schon eine ungehinderte Zuflusssituation beispielsweise von Einwanderern da waren, die Grenzen aufgegeben wurden, und trotzdem fühlte sich das noch anders an. Dann kam plötzlich diese Corona-Wochen, Monate, dann kamen wieder diese Kriegsprobleme mit Ukraine, mit all diesen Dingen, die man dann mehr oder weniger dann als Hauptpunkt nutzte, um die Menschen in die Angst zu bekommen. Zwischendurch immer wieder ganz neue Dinge. Dann kommen eben halt diese World Economic Forum Geschichten und so weiter. Also das wird alles schon sehr, sehr, sehr klar durchstrukturiert. Und man spürt, wie die Menschen wie eine Billardkugel auf Bande gespielt werden und versenkt werden sollen. So kommt es mir mittlerweile vor. Und ich wundere mich jetzt nur noch darüber, jetzt mit diesen 15-Minuten-Cities, wo man beispielsweise mehr oder weniger wie eine Marionette nur noch geführt wird, ohne dass man es sieht. Es ist unglaublich, dass die Menschen sich das alles gefallen lassen.
Weil sie es wahrscheinlich viele nicht verstehen. Davon gehe ich mal aus. Denn man muss natürlich dranbleiben. Das ist das, worüber wir immer wieder sprechen. Bleibt wachsam, bleibt aufmerksam. Viele sagen, ich kann die Nachrichtenlage nicht mehr ertragen, die Pandemie ist vorbei, ich will mein Leben leben. Kinder, diese Aufarbeitung jetzt, was die Pandemie angeht, ist ein geniales Ablenkungsmanöver. Natürlich trotzdem begrüßen wir das alles von dem, was jetzt derzeit gerade in sehr schneller Eile emporwächst, nämlich eine Art totalitäre Kontrolle über die Menschen in naher Zukunft.
Ja, wir merken ja auch, dass ganz viele Menschen wach geworden sind, aber dann doch wieder zurück wollen ins System, weil sie dann irgendwann kalte Füße bekommen. Und da zeigt sich, wer der Starke ist und wer der Schwächling ist. Das muss man ganz klar sehen. Es sind Leute aus dem Showgeschäft ausgestiegen und haben sich plötzlich als alternativ ausgegeben und wollten dann schnell wieder zurück. Bei den manchen geht es, bei manchen scheitert es. Gerade habe ich Dieter Nuhr gesehen, beispielsweise in einem Interview, der sich noch unterschrieben hat bei der Aktion von Frau Wagenknecht und Schwarzer beispielsweise und sich ganz klar gegen Waffenlieferungen und gegen den Krieg ausgesprochen hat. Und jetzt war er gerade in einem Interview mit der Frau Maischberger, glaube ich, wo er mehr oder weniger das glatte Gegenteil behauptet hatte. Und ich guckte ihn mir an und habe nur gedacht, oh ja, interessant, wie sich das so einfach ändern kann. Und daran merkt man eben halt immer wieder, wenn dann irgendwann der Hintern auf Grundeis geht, dann schwenkt man auch gerne mal wieder um.
Es ist natürlich nicht einfach, in der Öffentlichkeit weiter sein Geld verdienen zu wollen, wenn man politisch solche ganz klaren Standpunkte einnimmt. Das ist so rum und so rum schwierig. Und wir haben ja gesehen, dass die wenigen, die ganz wenigen, wie zum Beispiel, also in Deutschland fallen mir kaum Namen ein, wo Künstler sich dagegen gestellt haben, gegen diese Pandemie, und geklagt haben und gesagt haben, so geht das nicht. Mir fällt ein Eric Clapton, der sich die Spritze hat zweimal geben lassen und gesagt hat, in der Öffentlichkeit, ich habe schwerste Schäden davongetragen und warnt. Oder Roger Waters von Pink Floyd, einer der Gründer, der eben auch ganz klar Stellung bezogen hat. Aber die Leute sind dann out. Die werden weggecancelt, die werden auch aus der Öffentlichkeit verbannt oder wenn sie in der Öffentlichkeit genannt werden, dann demütigend und mit großer, schwerer Kritik an ihren Worten. Das sind natürlich die Helden der Zukunft, aber es ist ein schwerer Weg, bis man in dieser Zukunft gelandet ist.
Naja, kommt, man geht aus der Komfortzone raus. Es gibt so große Helden wie zum Beispiel Daniele Ganser. Der war in einem gut bezahlten Beruf als Wissenschaftler, als Historiker an einer Universität, hat sein Dasein gut leben können und hat dann irgendwann festgestellt, hat gesagt, okay, in diesem Fall war es 9/11, ich möchte da gerne etwas erforschen und er kam zu unerwünschten Ergebnissen. Die hat er propagiert, schon war der Verschwörungstheoretiker-Stempel drauf, er verlor seinen Job, eine Mittellosigkeit. Ich glaube, er ist verheiratet, ich glaube, er hat Kinder. Das macht ja was mit einem. Dazu gehört Mut. Aber es ist ihm gedankt mittlerweile, wenn ich sehe, dass er heute die Hallen füllt, dass mittlerweile eine Westfalenhalle, man muss sich vorstellen, gehen Tausende von Leute rein und es ist alles ausverkauft, überall, wo er auftritt. Er verdient wahrscheinlich damit sogar oder hat mehr Einnahmen oder ein besseres Auskommen und das bei gleichzeitig gutem Gewissen gegenüber dem, was er vorher hatte. Mit anderen Worten, es gibt durchaus Möglichkeiten und wenn wir sehen, wie die Menschen auf einen Daniele Ganser reagieren, dann sehen wir, was für ein unglaubliches Potenzial an Menschen ist, die danach lechzen, Alternativen zu haben. Würde sich ein Dieter nur zum Beispiel hinstellen oder ein anderer, der sich irgendwann für die Impfung ausgesprochen hat oder eben halt gegen die Impfgegner und das eben halt vielleicht in einer unangemessenen Weise, ich will es wirklich vorsichtig formulieren, und er würde sich heute hinstellen und würde sagen, ich habe total versagt. Es tut mir leid, ich habe das geglaubt, ich hatte Angst, ich war strunzdoof. Ich habe einfach einen Fehler gemacht und ich entschuldige mich von ganzem Herzen bei all den Menschen, allein denen ich schlechte Gedanken gegenüber gehegt habe, von ganzem Herzen. Ich glaube, mit offenen Armen, dass er empfangen werden würde. Wenn man sich aber versucht, wie die Politiker rauszureden, naja, wir wussten es nicht besser, wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet und so weiter und so fort, dann wissen wir, dass sie mangelhaft gearbeitet haben und dass sie heute feige sind, es zuzugeben. Einfach kleine Hasenfüße.
Da hast du aber jetzt ganz schön beleidigend, Andreas. Also du hast jetzt eine Anleitung gegeben, wie man sich in der Öffentlichkeit wieder rehabilitieren könnte. Dafür sind wir dir sehr dankbar. Ja, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, Namen zu nennen, wenn es wirklich darum geht, dass man etwas erwartet oder fordert. Ich spreche lieber die Namen an, wenn es um diejenigen geht, die hier klare Kante zeigen. Und du hast über Daniele Ganser gesprochen. Wirklich, es sei ihm zu gönnen, dass er damit Geld verdient, damit er eben seine Arbeit weitermachen kann. Wir hatten am Wochenende auch einen Aufruf, ich weiß jetzt seinen iranischen Namen nicht, aber Ken Jebsen früher, der arbeitet jetzt unter seinem iranischen Namen, der eben auch einen Aufruf gestartet hat an alle, die alternativ denken und auch alternative oder Vordenker Medien nutzen und gesagt hat, wenn wir, und wir gehören ja alle dazu, unsere Arbeit weitermachen sollen, dann wäre es nicht schlecht, wenn Unterstützung von den Leuten, die diese Medien nutzen, kommen würde. Wir haben nie zu Spenden aufgerufen. Wir freuen uns, wenn welche kommen. Aber wir schaffen das auch so immer noch alleine. Aber er hat natürlich recht, in Zeiten, wo alles teurer wird, wo alles schwieriger wird, ist es natürlich auch für die alternativen Medien nicht einfach. Und manche, auch das wissen wir, kämpfen tatsächlich ums Überleben.
Ja, und er hat gesprochen für Apolutnet und ich finde das gut. Ich denke auch an Nuoviso und die vielen anderen, die wirklich, hat er auch erwähnt, die wirklich großartige Arbeit leisten, die man unterstützen kann. Und ich finde das auch gut, dass sie das machen. Und wenn es uns mal irgendwann so weit erwischen sollte, dann würden wir auch sagen, jetzt brauchen wir eure Spenden. Solange wir es noch nicht brauchen, solange nutzen wir es auch noch nicht. Und es ist auch wirklich so, es braucht gar nicht so wahnsinnig viel, um wirklich glücklich zu sein. Viele sind Statussymbole, von denen man sich auch relativ schnell verabschieden kann. Das sind auch ganz wichtige Dinge und viele wollen auf ihren Lebensstandard auch nicht verzichten.
Warum guckst du gerade? Ja, was meinst du jetzt? Was meinst du mit den Statussymbolen? Das verstehe ich jetzt nicht. In welchem Zusammenhang?
Naja, ich meine einfach, dass viele Menschen glauben, dass diejenigen, die beispielsweise in solchen alternativen Szenen unterwegs sind, dass sie zum Beispiel auch einen bestimmten hohen Lebensstandard fahren wollen, als wären sie beispielsweise beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk angestellt. Dann hätten sie beispielsweise einen Fahrdienst oder sonst irgendwelche Dinge. Das gibt es nicht. Und ich denke ganz einfach, die Menschen, die in diesem alternativen Bereich unterwegs sind, die wirklich versuchen auch, wenn du zum Beispiel sagst, der Daniele Ganser, der verdient damit Geld, er verdient damit seinen Unterhalt. Das darf nicht so klingen, als ob die Leute damit Reichtum anschaffen. Das ist nicht der Fall. Da muss man bei der ARD sein.
Ja, genau. ARD und ZDF und öffentlich-rechtlich, da geht es noch ganz gut, aber wahrscheinlich auch nicht mehr so lange, denn da wird auch die Unruhe groß. Dazu kommen wir übrigens auch gleich, weil die Öffentlich-Rechtlichen ja auch ihren Rundfunkbeitrag erhöhen wollen. Das soll gleich noch Thema sein. Andreas, ganz kurz noch, dieser Tarifkampf, der ist offenbar dazu geeignet, dass es aber noch schlimmer und anstrengender wird jetzt auch für die Kommunen beispielsweise und die Gemeinden, denn wenn die Streikenden im öffentlichen Dienst jetzt deutlich höhere Löhne und Gehälter durchsetzen, so erwartet der Städte- und Gemeindebund, dass vielerorts die Gebühren, die Steuern, die Eintrittspreise angehoben werden müssen. Und Verbandshauptgeschäftsführer Gerd Landsberg hat gegenüber der Bild-Zeitung gesagt, viele Kommunen werden, weil alles teurer wird, gezwungen sein, zum Beispiel die Müllgebühren, die Eintrittspreise für Schwimmbäder oder die Grundsteuer anzuheben. Außerdem würden viele Kommunen künftig weniger Geld beispielsweise in die Renovierung von Schulgebäuden stecken können. Die finanzielle Lage der Städte und Gemeinde sei ja insgesamt überhaupt nicht gut. Und die Kommunen sind allein bei den Kassenkrediten, hier eine konkrete Zahl, mit über 50 Milliarden Euro verschuldet. Der Investitionsstau beträgt fast 160 Milliarden Euro, allein 43 Milliarden Euro bei Schulen und Einrichtungen für Erwachsenenbildung.
Ja, hier sehen wir den Systemfehler und das Spannungsfeld, nämlich der Gemeinden und Städte gegenüber dem Bund. Wenn ich sehe, dass in der gleichen Zeit der Bundeskanzler Scholz das Bundeskanzleramt um, ich weiß nicht was, 700 Millionen oder Milliarden, nee, Millionen natürlich, Millionen aufbauen will. Also das bedeutet also, dass unglaublich viel die Kostenquoten, das heißt die Staatsquote erhöht wird. Wenn ich sehe, dass Herr Habeck offenbar mehrere tausend neue Beamte eingestellt hat, sowieso einige neue tausende Beamte zu Hochkonditionen eingestellt wurden. Das ist ja alles Geld, das natürlich letztendlich fehlt. Und aus diesem Grunde kommt natürlich auch weniger dann bei den Gemeinden an. Dann die verfehlte Politik, die dazu geführt hatte, dass so viele Unternehmen in die Pleite gegangen sind in den letzten Jahren. Siehe Corona-Politik und so weiter. Und jetzt ist es so, dass man jetzt nicht sagt, wir müssen die Staatsquote reduzieren. die Frage wird gar nicht gestellt. Interessanterweise wird nur gefragt, wie können wir die exponentiell steigende Staatsquote noch durchfinanzieren, und dann müssen die Gebühren erhöht werden. Andersrum wird ein Schuh raus. Wenn ich mir bestimmte Dinge nicht leisten kann, dann muss ich eben halt die entsprechenden Kosten senken. Aber nicht zu sagen, ich muss jetzt sehen, dass ich meine Einnahmen erhöhe, weil das sind alles unproduktive, das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, sondern ich meine das wirklich so, die eigentliche Wertschöpfung findet nicht in der Verwaltung und bei den Kommunen statt, sondern in der Realwirtschaft. Und das sind diejenigen, die das Ganze zu finanzieren haben. Und das wird nicht berücksichtigt.
Wir haben ja bei den Kommunen und Gemeinden weitere Riesenprobleme, dass die der Flut von Migranten nicht Herr werden und aus den letzten Löchern ächzen. Aber jetzt sind wir bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland und die haben die Probleme nicht. Denn die haben viel Geld, die bekommen also 10 Milliarden aus einem großen Teil der Beiträge, die ihr alle bezahlt. Und diese Beiträge, die sollen jetzt von 18,36 Euro im Monat erhöht werden auf bis zu 25,19 Euro. Also das könnte laut Business Insider, die berufen sich auf eine geheime ARD-Akte, das könnten also satte 6,83 Euro werden. Und ja, Andreas, die haben ja auch große Pläne. Wir haben über Herrn Dr. Gnifke, den ARD-Vorsitzenden, gesprochen, der ja auch sagt, er möchte jetzt Netflix und anderen großen Streamern wie Amazon den Kampf ansagen. Und er möchte vor allem viel Geld in die künstliche Intelligenz investieren. Dann ist es natürlich klar, da brauchen die das Geld.
Ja, daran erkennt man natürlich auch die Fähigkeit von Herrn Gnifke, die Unternehmertätigkeit und die freie Marktwirtschaft einzuschätzen. Nach dem Motto, wenn irgendeiner Netflix brechen will und will denen die Marktanteile abjagen, dann muss er als Unternehmer überlegen, wo bekommt er sein Geld her, und das geht, indem man arbeitet und Geld verdient oder Schulden macht und sich dann eben halt mit diesem Geld entsprechend aufstellt und dann versuchen, den Angriff zu starten. Kapitalismus ist ja mehr oder weniger ein permanenter Angriffs- und Verteidigungskrieg von Marktanteilen und Einbruch in die Marktanteile. Das ist ja der Kapitalismus. So, aber Herr Gniff gesagt, wir wollen jetzt die freie Marktwirtschaft aus dem Ruder nehmen und wir wollen die jetzt mehr oder weniger übernehmen, indem wir ihnen die Marktanteile weggreifen. Wir brauchen mehr Geld, und dann fordert er einfach Zwangsgebührerhöhung. Das hat also mit Unternehmertum überhaupt nichts zu tun, und das zeigt hier im Prinzip, wie schwierig diese Überbrückung ist zwischen sozialistischen Systemen wie ARD und ZDF und auf der anderen Seite eben halt der freien Marktwirtschaft, die aus eigener Kraft bestehen muss, das Ganze unter dem Deckmantel eines Geldsystems, was die Umverteilung herantreibt. Das ist in Kurzworten mehr oder weniger die gesamte Situation.
Und es sei nochmal erwähnt, er möchte ja die künstliche Intelligenz weiter einführen, damit eben normale Textnachrichten, liebe Kollegen, nicht mehr von euch gemacht werden, sondern der Kollege Roboter dann drankommt. Währenddessen aber werden immer größere Fehler der künstlichen Intelligenz, gerade hier bei Chatbot, bekannt. Der Fokus hat gerade eben veröffentlicht 5 Risiken der Hype-Technologie, also unterschätzte Gefahren der künstlichen Intelligenz, macht bei Googles Chatbot 167 Milliarden Dollar Fehler. Und da heißt es, eigentlich wollte Google in der vergangenen Woche nur zeigen, wie toll sein neuer Chatbot Bard, das Gegenstück zu ChatGPT von OpenAI ist. Und in einem kurzen Werbevideo auf Twitter wurde der künstlichen Intelligenz die Frage gestellt, welche tollen Entdeckungen das erst 2021 gestartete James Webb Space Telescope gemacht habe, die einen 9-Jährigen beeindrucken würden. Bart listete daraufhin 3 Stichpunkte. Erstens habe das Teleskop neuartige Galaxien ausgemacht, die grüne Erbsen genannt würden, weil sie klein, grün und rund auf den Bildern erscheinen. Zweitens habe es Bilder von Galaxien machen können, die mehr als 13 Milliarden Jahre alt sind. Und drittens habe dieser Chatbot die ersten Bilder von Exoplaneten, also Planeten anderer Sonnensysteme, gemacht. Klingt ja erstmal ganz interessant. Was auf den Laien, heißt es hier, wie eine harmlose Auflistung wirkt, erzürnt den Astronomen. Denn der dritte Punkt ist schlicht faktisch falsch. Zwar sind Bilder von Exoplaneten gemacht worden von diesem Chatbot, aber längst nicht als erstes Teleskop. Die Ehre gebührt einem anderen, nämlich das in Chile steht und so weiter. Das ist jetzt hier ein einfacher Fehler. Es wird hier gesagt, dass in 3 Tagen ging es mittlerweile darum, dass bei Alphabets, also da sind die Aktien jetzt alle gefallen deswegen, und das macht jetzt allein schon einen 167 Milliarden Dollar Schaden aus, der an Börsenwert verloren ging durch diese Nachricht. Andreas, das heißt, das sind ja alles irrelevante Fragen, die da beantwortet werden, die aber eine Auslösung haben, die dann wiederum auf reelle Werte zurückgreifen.
Naja, also dieses ganze KI verkommt ganz klar vor unseren Augen zu einer Art Selbstzweck. Das dient sich nur selbst, um irgendwie etwas zu haben, um die Kontrolle über die Menschen zu bekommen. Es dient überhaupt nicht den Menschen. Denn es ist nämlich ganz interessant, wenn der Mensch auch ein bisschen selbst denkt, als dass er gedacht wird. Das ist wie ein Körper. Es ist besser beispielsweise, eine Runde zu joggen oder spazieren zu gehen, als im Fernsehen jemanden zu beobachten, der gerade joggt oder ins Fernsehen oder spazieren geht. Und das ist doch die Absurdität, die hier eigentlich ist. Nur wer beispielsweise auch ständig rege ist und sich trainiert, der bleibt natürlich auch im Verstandesmäßigen ganz klar durchtrainiert. Aber hier werden ja im Prinzip Trägheiten, Schwäche und letztendlich Trottel produziert, weil die KI ja alles übernimmt und die KI offenbar ohne Gewissen ausgestattet ist. Die macht sich keine Gedanken darum, dass sie etwas herausbekommen hat, selbst wenn man es ihr erzählt, dass bereits schon von Astronomen über ein spezielles Teleskop herausgebracht wurde. Das interessiert es gar nicht, weil die sind gewissenlos, diese Intelligenzen der Künstlichen. Und sie sind natürlich auch unmoralisch und ethisch völlig desinteressiert. Die funktionieren einfach nur.
Daran wird aber noch geforscht, dass die dann auch ganz lieb sind und sowas wie Liebe empfinden können, Andreas. Ja, genau. Es ist im Prinzip die Abkehr der inneren Stimme hin alleine zum Verstandesdenken. Ja, wir lesen ja gerade im Abendgebet das neue Buch auch von Christopher Vasey vor, die Verstandesherrschaft als Ursache aller Übel. Und ich glaube, wir erleben jetzt im Moment, oder wir steuern auf den großen Kipppunkt zu, wo das Ganze offen wird und entlarvt wird. Aber es könnte dann an der einen oder anderen Stelle fast schon zu spät sein.
Wer die Gesetze der Natur kennt und versucht zu studieren, im Lichte der Wahrheit zu betrachten, der wird feststellen, dass diese Kipppunkte von Menschen gemacht wurden, aber letztendlich die Naturgesetze immer automatische Regulatorien hat. Das dauert manchmal einfach nur ein bisschen länger, sodass es vielleicht die menschliche Übersichtlichkeit dann überschreitet. Aber es ist schon wirklich immer ganz irre, wie die Menschheit versucht, alles mehr oder weniger so einzuordnen. Christopher Vasey, der bringt es wirklich auf den Punkt, nämlich in diesem Buch auch den Verstand und den Geist ganz deutlich zu unterscheiden. Und wenn man sie ihnen dann unterschieden hat und weiß, was das eine ist und was das eine nämlich ein Werkzeug und das andere der Werkzeugführer, dann kann man diese Geschichte wieder neu angehen in einer sauberen Verbindung, dass man erkennt, was geschieht, wenn beide in einer Symbiose, aber unter der geistigen Führung mit Gewissen zusammenarbeiten. Wer das verstanden hat, ist ein Riesenschritt weiter in seiner eigenen Entwicklung.
Und an die können wir immer nur appellieren, ihr Lieben. Es geht um nichts anderes mehr, als dass wir alle, die wir versuchen, in dieser immer verrückter werdenden Welt klarzukommen und unseren festen Boden unter den Füßen zu behalten und unser Rückgrat fest und gerade nach oben richten, dass wir in unserer Kraft nur bleiben können, wenn wir die innere Stimme, die Empfindung weiterentwickeln. Das ist jetzt die größte Waffe gegen all das, was auf uns zukommt. Digitale Überwachung, künstliche Intelligenz. Vielleicht erinnert ihr euch, als wir mitten in der Pandemie gesteckt haben, da haben wir immer wieder darauf hingewiesen, das ist nur ein Meilenstein von mehreren, die noch kommen werden. Und es war klar, denn auch das ist vom WEF umfangreich angekündigt worden. Wer Ohren hat, der höre, wer Augen hat, der sehe, wer ein Gehirn hat, der denke, wer seine Empfindungen noch hören kann, der höre. Denn KI, digitale Identität, totale Kontrolle sind die nächsten Schritte. Und jeder, der das erkennt, kann nur dem etwas geistig entgegensetzen, einen geistigen Druck dagegen setzen. Wir sprechen hier oft genug darüber und diesen geistigen Druck entwickeln wir, indem wir die Schöpfungsgesetze kennenlernen. Und dazu, es sei immer wieder darauf hingewiesen, brauchen wir Kenntnis von den Schöpfungsgesetzen. Und die erfahren wir in diesen drei grünen Büchern im Lichte der Wahrheit, in der Kreisbotschaft von Abdroschin, wo sie uns erklärt werden, wie wir sie wirklich vorher noch nie irgendwo anders so umfangreich und ausführlich erklärt bekommen haben. Aus unserer Sicht der einzige Weg, um durch dieses Chaos gesund durchzukommen. So, wir kommen zum nächsten Thema. Und zwar haben wir auch darüber in der letzten Zeit öfter gesprochen. China hat einen 12-Punkte-Plan vorgelegt. Es ging ja jetzt das große Treffen durch die Presse zwischen Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, und Xi aus Peking, also dem chinesischen. Und in den Hofmedien ist dazu wenig berichtet worden. Es war ein international genau beobachteter Besuch, zumal Xi ja einen klaren Vorschlag gemacht hatte zu einem Waffenstillstand und zu diplomatischen Verhandlungen im Sinne ja eines Friedens in der Ukraine. Und Andreas, du hast gestern mal wieder am Küchentisch gesagt, dass alle 12 Punkte von Xi absolut konform laufen zu der sogenannten regelbasierten Ordnung der Vereinten Nationen, die ja maßgeblich durch US-Interessen geprägt ist. Jetzt hat Bundesaußenministerin Baerbock ja sofort, man könnte fast sagen reflexartig, diesen Vorschlag dieser 12 Punkte als völlig indiskutabel abgetan. Und ich würde dich jetzt mal bitten, du hast das auch ein bisschen vorbereitet, dass wir doch einmal für unser geneigtes Publikum hier diese 12 Punkte konkret durchgehen. Denn es wird viel darüber gesprochen, aber keiner hat eigentlich die klaren Fakten im Einzelnen mal aufgeführt. Was steht da eigentlich drin?
Ja, es wäre jetzt vor allem natürlich richtig gut, wenn Frau Baerbock jetzt diesen Part unseres Podcasts hören würde. Denn offenbar hat sie dieses Friedenspapier selbst ebenfalls nicht gelesen und sorgt damit natürlich im Chor der ganzen Kriegsbefürworter ebenfalls dafür, und das finde ich tragisch, dass weiter Menschen täglich sterben müssen. Und ich kann es manchmal kaum fassen, dass aus meiner Sicht machttrunkene Politiker jedwedes Gewissen manchmal ablegen und sich hier ein gigantisches Karma auflegen.
Ja, aber jetzt lass uns mal in die Vorschläge Chinas reingehen, bitte.
Okay, kommen wir zum Punkt 1. Da geht es um die Respektierung der Souveränität aller Länder. Das allgemein anerkannte Völkerrecht, einschließlich der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen, muss strikt eingehalten werden. Das schreiben die Chinesen hier ganz deutlich. Dann weiter, die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Unversehrtheit aller Länder muss wirksam gewahrt werden. Alle Länder, ob groß oder klein, stark oder schwach, reich oder arm, sind gleichberechtigte Mitglieder der internationalen Gemeinschaft.
Ja, aber gut, da kommt vermutlich sofort der Einwand, dass Russland die Respektierung der Souveränität nicht einhält, sondern nach westlicher Darstellung die Krim und die Ostgebiete der Ukraine annektiert hat.
Ja, aber das sind bekannte Positionen und auch Russland argumentiert hier ebenfalls nach dem Völkerrecht natürlich in genau die andere Richtung, nämlich dass Kiew widerrechtlich ein ordentliches Sezessionsverfahren der Krim aberkannt wird, also dass dieses von Kiew nicht anerkannt wird, obwohl die eben separat sein wollten. Und sie sagen auch, dass die Ostukraine in ihrer Souveränität nach dem Minsker Abkommen jetzt verteidigt wird durch die Russen. Das ist deren Position. Aber darum geht es ja im ersten Schritt gar nicht. Dass hier diese gegenteiligen Sichtweisen die Konfrontation darstellen, das ist ja allen klar. Andernfalls gäbe es ja überhaupt keine militärische Auseinandersetzung. China hat aber ohne eine Richtungsvorgabe im ersten Schritt die Konfliktparteien aufgerufen, grundsätzlich diese Souveränität als Überschrift für die Verhandlungen anzuerkennen.
Jetzt lass uns mal zu Punkt 2 kommen.
Der Punkt 2 beschreibt die Abkehr von der Mentalität des Kalten Krieges. Auch ganz wichtig. Die Sicherheit eines Landes sollte nicht auf Kosten anderer Länder angestrebt werden. Die Sicherheit einer Region sollte nicht durch die Stärkung oder Ausweitung von Militärblöcken erreicht werden. Das schreiben alles die Chinesen. Alle Parteien sollten sich dem Streben nach eigener Sicherheit auf Kosten der Sicherheit anderer widersetzen, eine Blockkonfrontation verhindern und sich gemeinsam für Frieden und Stabilität auf dem eurasischen Kontinent einsetzen.
Okay, das könnten die USA aber als Affront interpretieren, denn allein die vielen vom Zaun gebrochenen Kriege dienten ja laut vieler Experten den Interessen der USA auf Kosten anderer, vor allem natürlich auch schwächerer Länder.
Ja, das kann man so interpretieren. Aber auch der russische Angriff in der Ukraine wird ja exakt so vom Westen interpretiert. Es geht einfach nur um eine grundsätzliche Einigung eines Ziels im Interesse des Friedens. Und das wird von China hier bei den Teilnehmern erwartet. Kommen wir einfach mal zu Punkt 3. Die Beendigung der Feindseligkeiten ist die Überschrift. Konflikte und Kriege sind für niemanden von Vorteil. Alle Parteien müssen rational bleiben und Zurückhaltung üben. Es vermeiden, die Flammen zu schüren und die Spannungen zu verschärfen und zu verhindern, dass sich die Krise weiter verschlechtert oder gar außer Kontrolle gerät. Oder nehmen wir den nächsten Punkt 4, das ist die Wiederaufnahme der Friedensgespräche. Da heißt es dann zum Beispiel: Dialog und Verhandlung sind die einzige praktikable Lösung für die Ukraine-Krise. Oder Punkt 5, ich mache es ein bisschen zusammenhängend. Die Beilegung der humanitären Krise heißt es da. Und da heißt es dann, humanitäre Maßnahmen sollten den Prinzipien der Neutralität und Unparteilichkeit folgen. Und humanitäre Fragen sollten nicht politisiert werden. Die Sicherheit der Zivilbevölkerung muss wirksam geschützt werden und es sollten humanitäre Korridore für die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus den Konfliktgebieten eingerichtet werden. Die Vereinten Nationen sollten bei der Koordinierung der humanitären Hilfe für die Konfliktgebiete unterstützt werden. Also China bezieht sich ganz klar auf die Vereinten Nationen und sagt, unter ihrer Ägide soll das laufen. China will das nicht übernehmen, sondern ganz klar die Vereinten Nationen.
Ja, und das kann man ja auch alles unterschreiben. Aber ich möchte doch da jetzt mal einwerfen, dass man im Westen diese allgemein gehaltenen Punkte vermutlich als russisch geprägte Propaganda interpretiert hat. Denn es ist ja offensichtlich, dass China, das haben wir ja nun gesehen, eher russlandfreundlich aufgestellt ist.
Ja, also ich habe hier mal die Dinger zusammengestellt. Ja, das stimmt auch. Die Euronews hatten da vieles zu beschrieben und die haben das auch übersetzt zum Teil. Und da kann man vieles daraus lesen. Aber du hast völlig richtig, dass man das als Propaganda interpretieren kann. Klar, aber die USA könnten ja ebenfalls einen solchen Vorschlag zum Frieden abgeben, der übrigens vermutlich im gleichen Wortlaut übrigens verfasst werden könnte, weil er ja der UN, den UN-Statuten entspricht. Aber USA tun es nicht. Aber kommen wir jetzt zum Punkt 6. Da geht es um den Schutz von Zivilisten und Kriegsgefangenen. Die Konfliktparteien sollten sich strikt an das humanitäre Völkerrecht halten, Angriffe auf Zivilisten oder zivile Einrichtungen vermeiden, Frauen, Kinder und andere Opfer des Konflikts schützen und die Grundrechte der Kriegsgefangenen respektieren. Also das kann, glaube ich, jeder unterschreiben. China unterstützt den Austausch auch von Kriegsgefangenen zwischen Russland und der Ukraine und fordert alle Parteien auf, günstigere Bedingungen für diesen Zweck zu schaffen.
Gut, da gibt es natürlich auch Beispiele, die man gegen China jetzt vorbringen könnte, was das alles angeht, dieses Thema. Und in der westlichen Darstellung der Massenmedien, da sehen wir aber eher die andere Haltung, dass ausgerechnet und gerade und ganz konkret Russland gegen dieses humanitäre Völkerrecht verstoßen soll.
Ja, und aus diesem Grunde ist es ja auch so wichtig, in dieses Gespräch zu kommen. Das stimmt natürlich auch, dass diese Vorwürfe im Raum stehen. Hier ist allerdings auch einzuwerfen, dass die östlichen Medien das exakte Gegenteil behaupten. Und die Beweise, die auf beiden Seiten gezeigt werden, die sind gerade in Kriegszeiten sehr schwer zu verifizieren, zumal man weiß, wie oft bei diesen Bildern und Berichten schlichtweg gelogen wird. Auch das muss im Raum stehen bleiben. Aber kommen wir erstmal zu Punkt 7, finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Da geht es um die Sicherheit von Kernkraftwerken. China lehnt bewaffnete Angriffe auf Kernkraftwerke oder andere friedliche kerntechnische Anlagen ab und fordert alle Parteien auf, das Völkerrecht, einschließlich des Übereinkommens über nukleare Sicherheit, einzuhalten und von Menschen verursachte nukleare Unfälle entschlossen zu vermeiden. China unterstützt nochmal ganz klar die Internationale Atomenergieorganisation IAEA dabei, eine konstruktive Rolle bei der Förderung der Sicherheit friedlicher Nuklearanlagen zu spielen.
Das muss China übrigens auch, weil die planen weitere, ich glaube, hunderte Kernkraftwerke zu bauen. Und das ist natürlich ein Vorschlag, der im Kern ja auch vollkommen richtig und wichtig ist. Denn bei Missachtung kann, gerade wenn man sich das enge Europa anschaut, das Ganze in einer Katastrophe enden, wenn man sich an Tschernobyl beispielsweise erinnert.
Ja, genau darum geht es. Und es geht hier um Überschriften, um zwei Kriegsparteipartner quasi an einen Tisch zu bekommen. Wir dürfen das nicht vergessen. Und deshalb müssen diese ganzen Dinge natürlich auch so allgemein gehalten werden, dass beide damit leben können, unter diesen Gesichtspunkten sich auch wiederzufinden. Der Punkt 8, der passt da nämlich auch rein und der beschreibt hier die Verringerung der strategischen Risiken. Was meint man damit? Atomwaffen dürfen demnach nicht eingesetzt und Atomkriege dürfen nicht geführt werden. Ganz klare Aussage. Auch der Einsatz von chemischen und biologischen Waffen muss unter allen Umständen unterbleiben. Das ist ebenfalls ein wichtiger Punkt übrigens für die Sicherheit ganz Europas, finde ich. Und im Punkt 9 geht es dann um die Humanität für die globale Ernährungssicherheit. Auch wesentlich. Die Konfliktparteien sollen, das schreibt China, die Konfliktparteien sollen die Erleichterung der Getreideexporte fokussieren. Ich meine, es geht immerhin um die Welternährung. Die von China vorgeschlagene Kooperationsinitiative zur globalen Ernährungssicherheit bietet eine praktikable Lösung für die globale Nahrungsmittelkrise in enger Zusammenarbeit mit der UN. Also sie wollen immer wieder, dass die UN in die Führung reinkommt.
Der nächste Punkt, Punkt 10, der scheint aus meiner Sicht utopisch. Da geht es ja um die Beendigung einseitiger Sanktionen. In dem chinesischen Vorschlag steht, einseitige Sanktionen und maximaler Druck können das Problem nicht lösen. Sie schaffen nur neue Probleme. Und China lehnt deswegen einseitige und auch vom UN-Sicherheitsrat eben nicht genehmigte Sanktionen ab. Hier kann man ja nur erwarten, dass Amerika und die EU diesen Punkt niemals diskutieren würden.
Das stimmt. Da ist man leider betonkopfartig offenbar festgefahren. Das ist das Hauptproblem. Dieser chinesische Vorschlag aber reicht eigentlich, wenn man es mal genau betrachtet, der EU die Hand. Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, aus Sicht der EU, dass man aus humanitären Gründen hier zurückrudert und diese Sanktionen in Anbetracht der vielen Toten, die täglich diesem Konflikt hier zum Opfer fallen, dann sogar zur Disposition stellt. Man weiß doch sowohl in den USA als auch in der EU, dass die Sanktionen letztlich Europa nur geschwächt und Russland und die BRICS-Staaten eigentlich gestärkt haben.
Ja, du meinst, man käme dann als Westen aus diesen Fehlentscheidungen heraus, ohne das Gesicht zu verlieren?
Das wäre die Situation, dass man das so machen könnte. Wenn die EU im Interesse der europäischen Bürger handeln würde, dann wäre das ein harter Weg. Aber da gibt es den großen Überpartner, nämlich USA, der das eher anders sieht offenbar. Denn die Schwächung Europas, das ist meine Interpretation, durch die Fehlentscheidungen der EU-Truppe, passt ja aus meiner Sicht ganz in die Agenda. Also kommen wir zum vorletzten Punkt 11. Und der fordert, also die Chinesen fordern dort, die Aufrechterhaltung der Industrie- und Lieferketten weltweit. Alle Parteien sollten sich ernsthaft für den Erhalt des bestehenden Weltwirtschaftssystems einsetzen und sich dagegen wehren, die Weltwirtschaft als Werkzeug oder Waffe für politische Zwecke zu benutzen, kann auch jeder unterschreiben.
Ja, also in Anbetracht natürlich der weltweit drohenden Hungersnöte, von Herrn Schwab angekündigt, die auch in den Industrieländern nicht Halt machen werden, wäre es natürlich schon nachvollziehbar, diesen Punkt, der ja unmittelbar mit der Versorgung der Menschen zusammenhängt, in den Fokus zu stellen. Wobei, wenn man sich jetzt die grün-rote Politik in Berlin anschaut, hat man jetzt auch nicht gerade das Gefühl, dass das im Vordergrund steht. Und um ganz ehrlich zu sein, Andreas, wir haben auch nicht vergessen die Bilder aus China, wo Millionen und Abermillionen Menschen abgeriegelt, eingesperrt wurden und ehrlich gesagt auch nur notdürftig versorgt werden.
Völlig richtig. Aber China ist jetzt nicht das eigentliche Problem in diesem Fall. Es geht jetzt um den Krieg Ukraine-Russland. Es geht doch nicht darum, dass jetzt hier China jetzt als die glorreichen Tollen dargestellt werden, sondern es geht darum, dass von den Chinesen hier in diesem konkreten Konflikt Dinge benannt werden, die für diesen Konflikt aus meiner Sicht für beide Seiten die bestmögliche Chance geben, überhaupt in eine Diskussion zu kommen. Wir sehen, dass dieser 12-Punkte-Vorschlag als Minimalkonsens für eine Friedensverhandlung zwischen Kiew und Moskau letztlich wichtig für Europa und letztlich sogar für die ganze Welt ist. Ich meine, wir reden von der Gefahr des Dritten Weltkrieges. Ein versöhnlicher Punkt ist da, aus meiner Sicht übrigens noch der Punkt 12 dieser Agenda. Da geht es dann um die Förderung des Wiederaufbaus nach Konflikten, speziell natürlich dann auch der Ukraine. Und da schreiben die Chinesen, die internationale Gemeinschaft muss nach Chinas Ansage Maßnahmen ergreifen, um den Wiederaufbau nach Konflikten in Konfliktgebieten zu unterstützen. China ist auch bereit dazu, Hilfe zu leisten und eine konstruktive Rolle zu spielen.
Ja, also man kann sagen, dass dieser 12-Punkte-Vorschlag für Friedensverhandlungen grundsätzlich wirklich viel Gutes enthält. Wenn diese Zeilen jetzt nicht von China gekommen wären, sondern aus Großbritannien oder den USA, eventuell sogar von Polen, zumal diese Vorschläge ja, wie anfangs schon erwähnt, zu dieser regelbasierten Ordnung der USA passen, dann hätte wahrscheinlich Frau Baerbock nicht so rüde reagiert und diese Grundlage so pauschal mal abgeurteilt.
Ja, und deshalb glaube ich auch nicht, dass Frau Baerbock diese 12 Punkte überhaupt gelesen hat. Denn ihre pauschale Ablehnung kann man übrigens auch als Verurteilung der regelbasierten Ordnung der UN insgesamt interpretieren und somit den USA. Das ist fast ein Angriff gegen die USA. Denn diese ganzen Punkte, die China vorschlägt, stehen auch in den UN-Statuten.
Ja, es ist halt so, Andreas, die Russen und die Chinesen, um es ganz pauschal zu sagen, die stehen jetzt zueinander, nebeneinander, miteinander und damit stehen sie der westlichen Welt entgegen. Außerdem wird diese Gruppe durch die neuen BRICS-Zugänge immer größer und deswegen kann ich mir schon vorstellen, warum diese Pläne im Einzelnen in der westlichen Welt so gut wie nicht diskutiert wurden.
Ja, das ist das Hauptproblem. Ich denke mal ganz einfach, wir haben die Hegemonialpolitik der USA und die steht natürlich noch entgegen, sich sehr stark zu fokussieren auf einen Frieden in Europa. Das steht nicht auf der Agenda ganz oben der US-Amerikaner. Das muss man einfach mal so sehen. Aus diesem Grunde fände ich es wichtig, wenn die Europäer sich selbst um ihren Frieden kümmern. Und dazu gehört es auch, sich an den Tisch zu setzen und zu versuchen, mit dem Nachbarn Russland wieder in eine angemessene Gesprächskultur überhaupt zurückzufinden, um dann überhaupt die Probleme anzugehen. Zurzeit ist alles festgefahren und ich sehe in der gesamten politischen Situation eigentlich nur noch eine Verschärfung, die hier gerade auf der Agenda steht.
Also vielen Dank, dass du auch auf Grundlage von Euronews, die Übersetzung geliefert haben, für uns diesen Plan mal ein bisschen auseinandergezogen hast. Denn das ist ein Service, den es bei den meisten westlichen Medien nicht gibt. Ihr Lieben, wir sind am Ende. Wir machen heute ein bisschen früher Schluss. Es gibt zwar noch einige Themen, aber um ehrlich zu sein, das sind ja auch alles so schwere Themen, die muss man erstmal verarbeiten. Für mich ist dieser 12-Punkte-Plan etwas zum Durchdenken und Nachdenken und für viele von euch bestimmt auch. Es gibt heute wieder ein Abendgebet. Lasst euch bitte nicht verwirren von all dem, was kommt. Bleibt stabil, dass wir durch diesen Wandel gut hindurchkommen.
So soll es sein. Alles Liebe hier aus Kanada.